Folge der verlorenen Schätze, der Filmpodcast.
Heute mal kein Zitat zum Anfang, denn heute haben wir keinen Schwerpunkt gelegt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jäger der verlorenen Schätze. Ich bin Lasse.
Und ich bin Bjarne Kurt.
Genau. Letzte Woche ist er leider ausgefallen und diese Woche wollen wir euch endlich eine Folge bieten. Aber da das hier wirklich für uns auf jeden Fall in den Ferien sehr früh ist, haben wir uns dazu entschieden, weißt du was, Little Weapon, das verschieben wir auf nächste Woche. Wir machen heute einfach mal eine reine Last-Watched-Folge. Aber da das sowieso das beste Format ist, was wir uns jemals ausgedacht haben, denke ich, das ist sowieso keine schlechte Idee, oder?
Genau. Vielleicht fällt uns noch irgendwas anderes ein. Vielleicht in irgendwie, keine Ahnung. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das ist schon ein bisschen unangenehm, aber egal.
Naja, gut.
Fangen wir einfach mal an.
Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Last Watch. Das heißt also, wir reden jetzt über die Filme, die wir das letzte Mal gesehen haben, für alle neuen Zuschauer. Genau, wir hatten ja das letzte Mal aufgehört, da hatte ich ja noch als letztes The Raid genannt. Das heißt also, ich schaue gerade auf meiner Letterboxd Diary. Danach habe ich dann das erste Mal in meinem Leben den ersten, den zweiten Lupin the Third Film aus Japan gesehen. Das Schloss des Cagliostro von Hayao Miyazaki. Eigentlich wollte ich den im Kino sehen, aber an einem Tag hatte ich dann leider doch keine Zeit und habe den dann einfach einen Tag später mit meiner Familie zu Hause gesehen. Von Steven Spielberg wird der Film so als einer der besten Actionfilme aller Zeiten genannt. Also eine sehr große Inspiration für Indiana Jones zum Beispiel. Die Verfolgungsjagd am Anfang wird als eine der besten Actionsequenzen, als eine der besten Car-Race-Scenes aller Zeiten genannt von Steven Spielberg. So weit würde ich nicht mitgehen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, so mit diesem generellen Abenteuer-Flair, mit diesem Action-Flair und auch mit dieser Comedy, die irgendwie mitschwingt, kann ich auf jeden Fall was anfangen. Also ich habe das erste Mal so einen Lupin-Film gesehen und wusste zwar, dass das es gibt. Ich meine, man kennt ja auch irgendwie diese Figur, die ist ja schon relativ alt. Ich glaube, es ist in den 20ern oder 30ern. Also die gibt es ja schon seit einigen Jahrzehnten, würde ich mal meinen. Aber mit dem Anime hatte ich bis jetzt nie was zu tun, auch mit der Netflix-Serie nicht besonders. Muss aber eben sagen, mir hat das so ein bisschen angefixt und habe dann tatsächlich den Tag danach gleich den nächsten Film gesehen, Farewell to Nostradamus. War auch ziemlich gut, nicht so gut wie das Schloss des Cagliostro, also vor allen Dingen, wenn man sieht, erstmal, es ist nicht mehr Hayao Miyazaki gewesen, der den Film gemacht hat. Das heißt also, du hattest natürlich nicht mehr so einen guten Regisseur dann an der Seite. Und vor allen Dingen kann man sagen, das Budget ist wohl nicht mehr so stark gewesen. Aber trotz allem ein ziemlich guter Film, der, ich will es mal sagen, so ein bisschen mehr auf Abenteuer setzt als vielleicht das Schloss des Cagliostro. Ich hatte dann eigentlich den nächsten gesehen, Voyage to Danger, aber habe den nicht fertig gesehen. Deswegen werde ich den hier mal überspringen, weil ich an der Stelle eben dann, relativ wenig darüber erzählen kann. Kann aber sagen...
Aber dein erster Eindruck?
Auch gut. Also... Ich habe ja sowieso nur die gut bewerteten rausgesucht. Ne? Das ist ja irgendwie eine Reihe mit, was sind da, 26 Filme oder so. Also das ist
einiges. 26, das ist happig.
Das ist ganz schön viel, ja. Also ist auf jeden Fall eine Reihe, von der ich mir wahrscheinlich mehr ansehen werde. Tatsächlich gar nicht so schlecht, so ein bisschen, im Endeffekt, wer das nicht weiß, Lupin ist so ein Meisterdetektiv, nicht Meisterdetektiv, sondern ein Meisterdieb quasi, ne? Und zieht dann immer mit so einer kleinen Gruppe quasi los, um irgendwelche Sachen zu stehlen, hat aber quasi das Herz am rechten Fleck und macht meistens irgendwelche Sachen, die anderen zugutekommen. Also ist jetzt nicht irgendwie Archäologe oder so ein Shit, ne? Wie Indiana Jones. Aber hat er eben trotzdem diesen Abenteuer-Flair, ne? Irgendwie herausfinden, wie kann man die Sachen stehlen, versuchen da einzubrechen und so weiter und so fort. Das macht viel Spaß. Man ist an vielen anderen Orten, irgendwie in Südamerika unterwegs, in Afrika unterwegs. Und das gefällt mir bis jetzt wirklich ziemlich gut. Das fand ich ein bisschen komisch, weil, ich würde mal sagen, das Schloss des Cagliostro ist halt noch so ein wirklich richtig guter Film. Ne? Hayao Miyazaki, der ist wirklich sehr, sehr stark. Farewell to Nostradamus auch. Voyage to Danger, der ist aus den 90ern und der ist so ein bisschen, anders. Die beiden anderen sind eben noch so sehr abenteuerlich, sehr, sehr lustig und sehr untypisch. Ne? Was heißt untypisch für das Anime-Genre? Aber ich würde mal sagen, so nicht dieses, nicht das... ich sag mal, Klischee-Anime-Genre, ne? Das, was quasi jedem im Gedächtnis bleibt, so. Also das ist natürlich nicht das Anime-Genre an sich, nicht, dass sich jetzt irgendjemand die auf die Füße getreten fühlt, aber immer so das Klischee-Anime-Genre, wo jeder dran denkt, der ja nicht so viel mit dem Genre zu tun hat, ist ja eher so, ja, keine Ahnung, dicke Bubis und Sexismus und irgendwie, keine Ahnung, sowas in die Art. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Filme so sind. Der Voyage Danger ist auch schon ein bisschen extremer in die Richtung irgendwie. Dass da irgendwie sehr oft darüber gesprochen wird. Zum Beispiel, es gibt quasi so eine hier, so eine Frau, also er hat quasi so ein kleines Team, die quasi ihm immer helfen. Und Fujiko, die gehört quasi dazu. Und zu der erzählt er zum Beispiel in dem Film immer, dass er sie an ihrem Popo erkennt. Ne? Also irgendwie so ein bisschen weird, muss ich ehrlich sagen, aber ja, keine Ahnung. Also. Sei es der Zeit geschuldet irgendwie, aber das bringt mich irgendwie immer so ein bisschen raus, keine Ahnung, das ist sehr weird, aber trotz allem will ich das der Reihe an sich nicht anlasten. Ist wirklich eine gute Reihe, die man sich mal anschauen sollte, auch wenn es unfassbar schwer ist, an diese Filme ranzukommen, leider. Na gut, dann hatte ich ja jetzt schon zwei Anime-Filme und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Anime-Film, mit einem der besten Anime-Filme aller Zeiten. Denn wir haben, ja, unter anderem auch du, haben am 13. endlich, oder was heißt endlich, wir haben Spirited Away, also Chihiros Reise ins Zauberland, im Kino gesehen. Für dich ja der erste Anime-Film, ne?
Ach so, da war ich ja noch muted.
Oh mein Gott.
Es ist früh am Morgen, das ist okay. Ja, aber es war für mich tatsächlich das erste Mal, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Anime-Fan, also so wirklich gar nicht. Das Einzige, was ich noch weniger mag, sind Horrorfilme.
Also sagen wir mal so, du bist kein Anime-Fan, weil du eben das Vorurteil des Klischee-Animes hast.
Ja, schon so ein bisschen, aber keine Ahnung, das, was ich halt gesehen habe, irgendwie so Clips auf YouTube oder so, die haben mich halt schon so ein bisschen abgeschreckt. Aber ich dachte mir, komm, über den Film wird immer so wirklich oft Gutes geredet und das soll auch jetzt nicht so typisch Anime sein. Deswegen dachte ich mir, komm, der wird ja schon nicht katastrophal sein. Und ich muss sagen, ich fand ihn richtig gut.
Ja.
Also, der hat mir echt richtig gut gefallen. Und ich glaube, ich werde mir jetzt auch mal die anderen Ghibli Miyazaki-Filme ansehen, weil, ja, das sind ja hauptsächlich Fantasy-Filme, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also auf jeden Fall die Filme von Hayao Miyazaki. Also Ghibli hat auch zum Beispiel die letzten Glühwürmchen, das ist so ein Film über quasi den Impact des Zweiten Weltkrieges. Da folgt man zwei Geschwistern und der ist ganz schön hart, ne? Wie man sich es halt vorstellen kann mit naja, jungen Kindern, die quasi im Zweiten Weltkrieg
Aber
alleine
ich schaue
überleben
jetzt
müssen.
gerade mal die
Aber generell so, ich sag mal,
von
die Miyazaki-Filme, die sind
ja.
sehr fantastisch, würde ich meinen. Sowas wie Prinzessin Mononoke ist ja auch so ein Fantasy-Setting eher. Chihiros Reise ins Zauberland, da hast du diese Parallelwelt, in die sie quasi geht. Du hast das wandelnde Schloss, das ist eben auch wieder so eine Fantasy-artige Welt. Das ist sehr viel in die Richtung, ja. Und das finde ich sehr cool, weil ich finde so,
Ja,
ich
das ist
glaube
schon
ja auch.
wirklich. Ich bin jetzt ja generell einfach ein großer Fantasy-Fan.
Genau.
Und ich glaube, deswegen hat mir der Film auch wirklich so gut gefallen. Ich muss sagen, so ein, zwei, drei Szenen fand ich den wiederum irgendwie, die waren mir dann wieder so in diesem typischen Anime-Stil, so übertriebene Reaktion und so. Klar, das ist so ein Stilmittel. Aber es ist halt nicht so meins. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass mir zweimal, wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse und weiß, ja, wann was passiert, dass mir das vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich nochmal besser gefällt. Weil ich finde die Story unglaublich geil. Ich finde die Charaktere super. Ja, und der Film sieht einfach wunderschön aus.
Und wir haben den ja in
Also.
4K gesehen auf der großen Leinwand. Das
Ja,
war echt
also
schön,
das ist
ja.
halt
Ich glaube sogar,
das
ich will dir nicht zu
High-End.
viel versprechen, falls du den heute sehen möchtest, ne? So am Ende, das ist immer blöd, gerade mit so einem Film zu vergleichen quasi. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dir das Wandelnde Schloss vielleicht sogar besser gefällt. Ich sag mal so, ist vielleicht erstmal so von der Prämisse ein bisschen merkwürdiger, ne? Aber ist eben eher in so einem Fantasy-Stil. Klar, es geht auch um so eine Romanze quasi, die im Vordergrund steht. Und da muss man vielleicht sagen, das ist immer so eine Sache, die, gut, es ist bei vielen Filmen eigentlich, also viele Filme haben natürlich nicht viel Zeit, um irgendeine Romanze aufzubauen, also es ist halt relativ schwer, das immer zu glauben,
Ja, das ist
ne?
halt mehr so ein
Und
Seriending.
genau, und im Anime ist es tatsächlich aber oft so, dass es so ein bisschen so dieses First See ist, weißt du, so ein bisschen
Ja.
dieses, die sehen sich einmal und machen dann quasi alles füreinander, also das ist auch so dieses.
Das Ding, deswegen, ich finde, Beziehungen bzw. Romanzen funktionieren in Filmen nur, wenn es diese Beziehung bereits existiert und wenn man wirklich von Anfang an sieht, ja, okay, die sind zusammen und sind füreinander geschaffen. Halt ähnlich wie in Back to Future oder auch in Lord of Rings.
Ja.
Aber so First sieht direkt,
Genau,
ich
oder
liebe
wenn sie
dich,
halt
ist halt so ein
über
bisschen
die Zeit des
schwierig.
Filmes das entwickeln, aber halt nicht dieses, also was halt viele
Es passiert
Filme
dann halt immer
und
sehr schnell.
genau, und vor allen Dingen halt viele japanische Filme eben haben, so dieses, die sehen sich so 2, 3 Minuten und dann ist so klar, okay, so, das ist er. Weißt du? Und okay, das ist vielleicht so die eine Sache, die da ein bisschen, aber ja, keine Ahnung, es ist, glaube ich, da kann man drüber hinwegsauen. Und ansonsten ist es eben so ein Film, der auch in der Fantasy-Welt gesettet ist, aber eben auch so
Fantasy
ein
ist halt einfach
bisschen,
geil.
genau, und auch so ein bisschen irgendwie, ja, ich sag mal, das macht Hayao Miyazaki sehr, sehr gerne, so ein bisschen auch den Zweiten, also nicht den Zweiten Weltkrieg an sich, also nicht, dass der Film irgendwie während des Zweiten Weltkriegs oder so spielen würde,
Ja,
aber es hat eben
klar.
so ein Kriegssetting zum Teil, ne? Und
So ein bisschen inspirierend, das dann sagst
genau,
du.
und das
Ja,
verarbeitet
okay.
Miyazaki sehr oft in seinen Filmen. Also es gibt sehr viele Filme, die ja so ein bisschen in die Richtung gehen. Nausicaä zum Beispiel oder Castle in the Sky. Also es gibt sehr viele Filme, die so ein Kriegssetting quasi im Hintergrund haben, das
Ja, okay,
meistens
alles
nicht
klar.
mal irgendwie so im Vordergrund steht. Aber das finde ich immer sehr spannend, weil was ich immer cool finde, ist quasi so. Fantasy ist ein richtig geiles Genre. Und wenn du es hinbekommst,
Ja.
das in Live-Action richtig geil auszusehen, dann ist es halt super nice.
Also wäre ich, dann
Aber
ist es pervers.
natürlich hast du in Animation viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, ne? Also gerade eine eigene Welt zu erschaffen, ist halt, klar, in Fantasy kannst du dich dann zum Beispiel wie Herr der Ringe nach Neuseeland begeben und dann da auf
Ja,
den Bergen drehen.
klar.
Das sieht natürlich fantastisch aus. Aber in Anime kannst du, also oder an Animation an sich, kannst du dir ausdenken, was du willst. Weißt du, ich meine, da kannst du im Hintergrund die größten Sachen bauen. Da kannst du wollen, dass das Gras nicht grün ist, sondern blau ist. Oder, weißt du, da kannst du deine Kreativität komplett freien Lauf lassen.
Ja,
Weil,
eben.
wo du bei einem Live-Action-Film sagen musst, ja, sorry, ist eine geile Idee, aber nee,
Wie sollen wir das umsetzen?
also wenn du nicht willst, dass wir das ganze Ding vor der LCD-Wand drehen, dann haben wir hier gar keine Chance.
Ja, eben. Also
Und
es wird entweder trashiges CGI oder in Milliardenhöhe kosten. Nee,
ja,
Kosten in Milliardenhöhe, so.
genau. Und im Animationsbereich hast du da quasi, also sobald du gute Zeichner hast, hast du da halt, und das solltest du beim Animationsfilm haben,
Ja,
da ja,
eben.
kannst du machen, was du willst. Und das ist halt eben so dieser Vorteil dieses Genres einfach. Und wo ich auch denke, also ich finde ja, man merkt ja auch, dass zum Beispiel sowas wie Invincible jetzt ja eine sehr erfolgreiche Serie ist auf Amazon Prime. Die beiden, oder naja gut, der erste Spider-Man-Film war ja noch nicht so erfolgreich, aber Cross war ja wirklich sehr erfolgreich
Ja,
und auch
wirklich
sehr
sehr.
gut. Und
Meisterwerk.
genau, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich Zeichentrick so ein bisschen mehr Anklang finden wird in
Es
den nächsten
wäre cool,
Jahren.
wenn die so eine kleine Renaissance
Genau.
machen könnten.
Und ich hoffe
Es würde
einfach,
mir auf jeden Fall besser gefallen, als dass dieses Jahr so viele Horrorfilme kommen.
und ich hoffe einfach, dass wir irgendwann soweit sind und den scheiß besten Oscar für den besten Zeichentrickfilm endlich mal wegschmeißen können und einfach nur bester Film machen. Denn klar, so haben die Zeichentrickfilme ein bisschen mehr Chancen, einen zu gewinnen, aber
Ja.
der ist ja auch entstanden, weil das Klischee ja immer noch irgendwie behaftet ist, war sehr Kinderfilm. Ne? Und ich würde sagen, sehr, also es ist immer noch so, dass mir viele Leute, wenn ich mir jetzt hier hey, Zeichentrickfilm, das schaust du dir an, ne? So, Digga, nur weil die
Also
Sachen,
komm
also
wirklich, wie veraltet,
eben.
Digga, lebst du im Mittelalter oder was?
Also das ist so weird, Digga. Nur weil es animiert ist, heißt es doch nicht, dass es nicht irgendwie Themen anspricht, die dann doch nicht für Kinder sind. Wie viele Zeichentrickfilme gibt es, die man als Kind niemals schauen dürfte? Also,
Ja, eben.
oder selbst selbst wenn es Kinderfilme an sich sind, sowas wie Oben oder Ratatouille, die haben ja, ja trotzdem immer noch so wichtige Themen und vor allen Dingen auch Themen, die man als Kind vielleicht nicht so richtig greifen kann. Also, keine Ahnung.
Ich finde, die sind halt, das sind halt besonders so, wie du schon gesagt hast, diese alten, meisterwerkhaften Pixar-Filme, die sind halt für jung und alt gedacht. Mhm. Und ich finde, die haben jetzt nicht dieses typische Kinderstigma, dass die irgendwie versuchen müssen, alle 2 Minuten irgendwie einen Witz zu machen oder so, oder irgendwie krampfhaft für Kinder gemacht sein. Das sind ja durchaus sowohl von der Story als auch von der Handlung, weil ist ja irgendwo dasselbe, aber egal, absolut Sachen, die man mit dem ich mich auch heutzutage noch identifizieren kann. Ich meine, Ratatouille ist einer meiner Lieblingsfilme.
Ja. Und zum Beispiel sowas wie Perfect Blue, ich meine, das hast du jetzt nicht gesehen, aber ich sage ja immer, es ist so ein bisschen so ein David Fincher-artiger Film. Und der ist auch ganz schön brutal. Also es ist nicht so, als ob man jetzt sagen würde, was meine letzten Glühwürmchen. Also es gibt ja einige Filme, die in die Richtung gehen. Und ich verstehe immer nicht so, keine Ahnung, so Leute, die sowas sagen, dann merkst du schon direkt, okay, ja, da ist nicht viel hinter der Aussage. Ne? Mhm. Aber genau, das ist eben worauf ich hinaus wollte. Man kann mit Animationen sehr viel anfangen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Animation in den nächsten Jahren nochmal eine richtige Renaissance erfährt. Gerade eben, weil durch solche viralen Hits, wie zum Beispiel die Invincible-Serie, eben auch so im kollektiven Gedächtnis geht, okay, wow, das ist eine Film ab, ich weiß gar nicht, ob 16 oder 18 ist, aber es ist jetzt im Endeffekt egal, auf jeden Fall eine Serie, die auf jeden Fall nicht ab 12 freigegeben ist. Dass vielleicht so ein bisschen dieses Umdenken stattfindet und man sagt, ey, okay, krass, so Animation kann tatsächlich vielleicht doch mehr und vielleicht kann ich mir das doch ansehen mit 20 Jahren und bin dann doch noch cool und nicht uncool, so weißt du, meine? Ich hoffe es auf jeden Fall. Und ich finde, bis jetzt könnte es auch so ein bisschen so aussehen. Na gut, das war's mit den Animes, mehr habe ich dann auch nicht gesehen und habe dann, ich habe diesmal wirklich nicht viel gesehen, aber habe dann Adagio gesehen. Das ist ein italienischer Film, den ich ja vor ein paar Tagen gesehen habe, dass der bei uns läuft. Also dachte ich mir, ja, wieso nicht? Der Regisseur Stefano Solima hat unter anderem Sicario 2 gemacht. Ich sag mal so, Sicario ist einer meiner Lieblingsfilme. Der Film ist fantastisch. Sicario 2 ist
wirklich cool.
Ist gut, aber ist halt im direkten Vergleich zu Sicario nichts. Oder? Weißt du? Aber ich finde es trotzdem immer noch ein relativ guter Actionfilm, vor allen Dingen, weil Benicio del Toro und Josh Brolin einfach geile Schauspieler sind und die kannst du einfach, ey, wenn du nur mit Sonnenbrillen und ein paar Waffen reinstellst, dann kannst du da schon sicher sein, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt.
Ja,
ist ein guter Film, aber es ist jetzt nicht so, als ob der Junge jetzt irgendwie so das Händchen hätte für die heftigsten Filme. Der hat tatsächlich zusammen mit seiner Crew mitgearbeitet an der Serie Gomorra. Und die ist relativ gut bewertet auf IMDb. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber mein kleiner Bruder schwärmt davon extrem. Geht quasi um die Kamora-Familie, falls man sich das nicht irgendwie schon gedacht haben könnte. Ich habe mir den Film im Kino angesehen, einfach weil ich dachte, ja, ich meine, wenn das im Kino läuft, dann kann man die Chance ja quasi auch greifen und das mal schauen. Ich muss ehrlich sagen, am Ende bin ich dann doch sehr enttäuscht worden. Also es geht im Endeffekt um einen Jungen, um Manuel heißt er, der wird von der Polizei bei etwas Illegalem erwischt und wird dann eben erpresst. Der soll in einem Zwingerclub soll er quasi so ein hohes Tier abfotografieren, merkt dann aber, dass der ganze Club verwandt ist und kommt dann irgendwie auf die Idee zu fliehen, flieht dann erstmal zu einem alten Kollegen seines Vaters, versteckt sich da, und dann merkt man eben, okay, man merkt dann eben erst, die Polizisten sind hinter ihm her und das sind vielleicht, ich sag mal, nicht die Bilderbuchpolizisten, die machen das vielleicht nicht so ganz, auf, ich sag mal, Geheiß des Gesetzes, sondern vielleicht eher, um sich die Tasche vollzustecken. Von daher wäre es wahrscheinlich nicht so stark, wenn am Ende, der Junge bei den Polizisten landet. Und so kommt es eben, dass er versucht, quasi in dieser Stadt irgendwie zu entkommen, muss irgendwie versuchen, da irgendjemanden zu finden, der ihm hilft. Und die Polizisten sind eben währenddessen quasi immer dabei, ihm zu folgen. Und man, was ich tatsächlich gut finde, bei dem einen Polizisten bekommt man so eine Backstory, er hat quasi zwei Söhne, redet auch oft mit denen, also quasi, dass man merkt, okay, das ist nicht nur ein Arschloch, sondern der hat eben auch Familie irgendwie, ne? Aber der Film plätschert sehr lange vor sich hin. Es passiert wirklich sehr, 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 sehr wenig. Wenn was passiert, dann ist es sehr, sehr blutig. Also das kann man nicht außen vor lassen. Aber nice. Es passiert sehr, 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 sehr wenig. Und der Film, ja, plätschert, wie gesagt, so sehr, sehr lange vor sich hin. Viele Charaktere bleiben dabei eher so ein bisschen. Das Schauspiel ist auch jetzt nicht so mega krass. Und ja, das Setting in der Stadt, finde ich, wird nicht so richtig ausgenutzt. Also es ist quasi, spielt in Rom und um Rom herum ist so ein großes Feuer, ne? Und die Bilder, wenn wirklich die Kamera mal so hoch geht und die ganze Stadt gefilmt wird und hinten so ein Feuer gezeigt wird, das sieht richtig gut aus. Aber damit wird halt quasi nichts gespielt. Ganz am Ende, so die letzten 20 Minuten, versucht er eben aus Rom zu entkommen und läuft eben so quasi in die Nähe des Feuers. Und wenn dann so diese ganzen Partikel irgendwie in der Luft liegen, das sieht richtig gut aus. Aber das ist eben dann, wie gesagt, ganz am Schluss. Und das Ende an sich ist dann auch schon so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, es ist kein Payoff irgendwie. Es hat sich jetzt nicht irgendwie so, wow, okay, ja, dafür hat es sich gelohnt. Am Ende ein Film, wo man sagen muss, 2,5 Sterne habe ich ihm gegeben, also.
Ist ja ein eigentlich Durchschnitt.
Genau, ist nicht katastrophal, kann man sich schon anschauen, hat ein paar Schauwerte. Aber es ist nichts, was ich jetzt nochmal öfter gucken würde. Und vor allen Dingen, ja, keine Ahnung, wenn er bei euch im Kino läuft, also ich würde keine Sehempfehlung ausgeben. Vielleicht wäre irgendwie so, ich meine, das ist ja eigentlich mein Genre, wer so auf Gangsterfilme steht, vielleicht so ein bisschen in die Richtung wie italienische Filme, der kann mal drüber nachdenken, aber im Grunde ist das hier eigentlich nichts, wo ich jetzt besonders eine Empfehlung aussprechen würde.
Oder ihr seid halt genauso wie wir absolute Suchtis, die für alles ins Kino gehen.
Genau. Also ihr habt eine Unlimited Card, dann scheiß drauf, guckt das euch an.
Ja.
Genau, und dann kommen wir wieder zu einem Film, den wir ja auch zusammen gesehen haben, ne? Nämlich genau. Gestern. Wir haben jetzt sehr, sehr, sehr lange drauf gewartet. Ich weiß, ich habe vor ungefähr einem Jahr oder so das erste Mal von Civil War gehört, von dem neuen Film von Alex Garland. Muss ehrlicherweise sagen, Alex Garland, ich habe bis jetzt nur Annihilation von ihm gesehen, den fand ich wirklich ziemlich gut. Ex Machina ist ja quasi ein, wie soll man das nennen, ein früher Klassiker, ne, ist ja sehr, sehr beliebt, über den wird ja sehr viel gesprochen, habe ich bis jetzt tatsächlich auch noch nicht geschaut, werde ich auf jeden Fall nachholen müssen. Und sein letzter Film, Man, der ist ja eher so ein bisschen in der Kritik gestanden, ist ja im Endeffekt so darum, eine Frau sieht quasi, jeder Mann sieht quasi gleich aus, ne, hat quasi den gleichen Schauspieler. Und ja, dann ist es eben irgendwie so ein bisschen so ein horrormäßiges Ding irgendwie, aber ich habe das nicht so ganz verstanden. 2,8 auf Letterboxd, also scheint jetzt nicht so mega gut zu sein. Trotz allem hat A24 gesagt, ey, weißt du was, wir werden mit dir den teuersten Film, den wir jemals gemacht haben, produzieren, 50 Millionen. Und Digga, dass der Film 50 Millionen gekostet hat, ist halt absoluter Witz, weil der halt so viel besser aussieht als quasi alles, was ich jemals von Marvel gesehen habe.
Also deswegen, ich finde, das beweist einfach, dass schöne Filme nicht teuer sein müssen und teure Filme eher hässlich aussehen, weil wenn ein Film über 100 Millionen kostet und jetzt nicht gerade irgendwie Dune oder so heißt oder nicht irgendwie von so einem Qualitätssiegel gemacht worden ist, dann wird der nicht gut sein. Weil, na gut, Ridley Scott hatte Blade Runner gemacht und hat irgendwie, wie viel hat er für Napoleon bekommen? 150?
Ja.
Und das war auch nicht gut. Aber was ich sagen will, ich finde, teure Filme neigen eher dazu, scheiße zu sein, weil keine Ahnung, günstige Filme, da wird einfach das Geld besser umgesetzt. Und ich finde es einfach so bezeichnend. Ich meine, mit Creator letztes Jahr, dieses Jahr Silver, haben wir jetzt schon zwei Filme und auch Godzilla Minus One, die ich leider noch nicht gesehen habe. Das sind zwei, drei Filme, die überhaupt nicht teuer waren, die maximal 50 Millionen gekostet haben. Und die einfach fantastisch aussehen. Deswegen, wie gesagt, wenn ein Film eher günstiger ist, würde ich da besonders mal vorbeischauen. Weil, ja, günstige Filme haben meistens, denn auch, finde ich, ein bisschen mehr Liebe drin.
Genau, also sowas wie Poor Things zum Beispiel aus diesem Jahr hat ja auch nur 35 Millionen US-Dollar gekostet und hat ja auch dieses Sci-Fi-Barock-Setting irgendwie.
Ja.
Ich glaube, das große Problem ist meistens, wenn man viel Budget sieht, gut, dann kann man entweder davon ausgehen, wie bei Netflix, dass davon 80% an die Schauspieler geht, weil die dann irgendwie drei
Ja,
große Namen
klar.
haben, die alle 20 Millionen verdienen, so wie bei The Rock und so. Aber im großen Teil kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass der Film, ne, nicht pauschal jetzt alles, aber viel eben, ich sag mal so, wenn ein Film über 100 Millionen Budget ist, hat oder über 120 Millionen Budget, dann gucke ich mir das an und denke mir, okay, da werden wahrscheinlich 90% CGI-Shots drin sein.
Ja,
Und
eben.
genauso ist es dann eben leider meistens. Und das sieht halt leider, wenn du das auslagerst in die ganze Welt und sagst, ey, hier, so in die Richtung wird das aussehen und hier, ihr macht das, 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 dann wird es am Ende wahrscheinlich nicht allzu gut aussehen. Und das ist eben
Ja.
bei vielen Filmen oft einfach der Fehler. Und dieser
Deswegen
Film
sieht
hier,
Marvel ja auch so scheiße aus.
genau.
Wenn man versucht, alles mit CGI zu machen,
Gerade wenn
dann
es
wird
halt
das halt
solche
einfach
Filme
scheiße
sind, wie zum
aussehen.
Beispiel Quantumania, der halt dann wirklich in diesem
Ja,
Quantum
ach du
Realm, weißt du, wo
Scheiße.
es wirklich nur CGI ist, das ist halt
Ja.
wirklich, also das ist
Also,
zum
das
Teil
Ding ist,
wirklich
ich habe irgendwie
unzumutbar.
manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Marvel gar keine Ahnung hat, wie man Filme macht und denkt, CGI ist der Way to go, um alles zu machen, aber CGI ist halt
Beziehungsweise
nicht
irgendwie haben sie
alles.
es verloren, weißt du? Also ich meine, man kann ja nicht von der Hand weisen, es ist ein paar Filme, die Guardians of the Galaxy Filme, auf jeden Fall die ersten beiden sind ja echt gut, oder? Der zweite Captain America Film oder der erste Iron Man Film, das sind ja alles Filme, die kann man sich ja immer noch gut anschauen. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich schaue mir sie einfach nur nicht an, weil ich so ein bisschen einfach überdrüssig, einfach ein bisschen quasi aggressiv auf das MCU bin, irgendwie keinen Bock habe, einen
Ja,
Film daraus zu
eben.
sehen. Aber generell sind das ja ganz gut, also sind das ja wirklich gute Filme, so, ne? Aber gerade so die letzten, so, da merkt man irgendwie auch sowas wie Black Widow zum Beispiel, was ich hier mal als Beispiel nehme, weil die ersten 20 Minuten sind unfassbar gut. Du hast dieses richtig geile Intro, das so ein bisschen in den Kalten Krieg reingeht und so ein bisschen zeigt, wie sie aufgewachsen ist, wie sie eben dort eben ihre erste Mission hatte. Dann sucht sie eben ihre Zielfamilie und das ist wirklich bis dahin richtig gut. Und plötzlich driftet das von dieser persönlichen Geschichte wieder in so ein riesen fliegende Basis über den Wolken, die Welt soll unterjocht werden mit anderen Black Widows, die überall auf der Welt ferngesteuert werden. Und ich denke mir,
Das
warum?
ist schon wieder so,
Also,
also wirklich so banal und
genau.
einfach. Was hat der Writer oder die Writer sich bei dieser Story
Ich
gedacht?
verstehe das immer nicht. Einer der besten, und die musst du ja immer noch wirklich dringend gucken, aber einer der, oder hast du mittlerweile geguckt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Naja, einer der besten Superheldenfilme der letzten Jahre oder einer der besten Superheldenfilme überhaupt ist Logan von James Mangold aus 2017. Hast du den gesehen?
Nee, ich,
Nee, ne?
nee. Keine Ahnung, mich fixt irgendwie, auch wenn der gut sein soll, aber irgendwie Marvel fixt mich nicht so an in letzter
Na
Zeit,
gut,
muss
aber
ich
du musst ja im
sagen.
Endeffekt sagen, es ist ja nicht. Also, es ist zwar ein Marvel-Film, aber es ist ja von Fox produziert worden, nicht von Disney, ne?
Ja, trotzdem,
Und.
ich will erst mal andere Sachen sehen.
Aber wie gesagt, also einer der. Oh, ich will sogar so weit gehen, sagen, einer der besten Filme aller Zeiten. Der Film ist wirklich fantastisch, habe ihm
Einer der
4,5
besten
gegeben.
Filme aller
Ja,
Zeiten.
klar, ich mein, guck auf die Bewertung, ich habe ihm 4,5 Sterne gegeben.
Ja, aber. Für mich ist einer der besten Filme aller Zeiten 5 Sterne.
Ja.
Da gehen wir halt so ein bisschen auseinander.
Naja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder Film, den ich 4,5 Sterne gegeben habe, einer der besten Filme aller Zeiten ist. Also ich würde so weit sehr gehen und sagen, okay, Logan könnte irgendwann auf dem Weg zu den 5 Sternen sein. Ich finde den wirklich fantastisch. Es ist wirklich ein richtig geiler Film. Und im Endeffekt, die Geschichte des Films ist, naja, es gibt ein Kind, Laura heißt sie. Das ist quasi so ein bisschen aus dem Blut von Wolverine entstanden. Deswegen hat sie eben so im Endeffekt die gleichen Fähigkeiten. Und die soll eben quasi von dieser Forschungsstation, wo sie jahrelang gefoltert wurde, weggebracht werden über die Grenze nach Kanada. Und das ist die ganze Geschichte. Das ist eben wirklich, irgendwann explodiert das nicht und es gibt irgendwie eine Zeitreise oder es gibt irgendwie hier die Welt explodiert, sondern es ist eben nur diese kleine Geschichte über Wolverine und Professor X, die quasi am Ende ihrer Karriere stehen, am Ende ihres Lebens. Und der ist
Okay.
fantastisch. Und ich verstehe immer nicht, warum man nicht einfach mal sowas wie Black Widow, wenn der die ersten 20 Minuten durchgezogen hätte, dann wäre das ein richtig toller Superheldenfilm geworden. Aber warum Marvel in letzter Zeit immer dieses mehr, 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 immer so groß wie irgendwie möglich raushauen möchte, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach mal mit so einer intimen Geschichte zufrieden sein kann. Nein, alles muss immer und immer und immer abdriften. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich glaube, das ist so eines dieser Probleme, die Marvel einfach hat. Es muss halt irgendwie alles toppen. Du hattest
Ja.
alles. Und das ist so dieses, wenn du zum Beispiel Shang-Chi siehst, der, ich würde mal sogar sagen, zu einem der besten Filme der letzten Jahre von Marvel gehört. Aber wenn du den siehst, dann gibt es zum Beispiel eine Szene, die kommen in dieses Fantasieland rein, ne? Und sehen dann einen neunschwänzigen Fuchs. Na gut, was würden die im normalen Film machen? Die würden natürlich staunen, die würden sagen, was? Das sehe ich zum ersten Mal, bis jetzt bin ich in der scheiß normalen Welt gewesen, was ist das denn? Ja, was machen die in einem Marvel-Film? Die gehen halt einfach kurz daran vorbei, so, weil du hast in Marvel alles gesehen. Du kannst dem Zuschauer nicht nochmal zeigen, wow, ist das krass. Digga, die kennen alles. Von riesigen Maschinen, die von irgendeinem Typen gesteuert werden, zu irgendwelchen fliegenden Drachen, die haben doch alles in ihrem Leben gesehen. Du kannst da nicht mehr diesen Wow-Effekt einsetzen, nicht mehr dieses, Alter, was ist das denn für eine coole Welt? Dieses, weißt du, das geht nicht mehr. Also versucht Marvel immer nur mehr und mehr und mehr und mehr. Und am Endeffekt heißt mehr und mehr eigentlich, dass der Film die letzten 30 Minuten in irgendeinen CGI-Massaker abdriftet. Und das passiert leider bei so, so vielen Marvel-Filmen. Naja, dass man da irgendwie für die Zukunft nur sagen kann, hoffentlich ist das irgendwann zu Ende. Darüber hatte ich ja jetzt auch gerade gestern mit unserem Hummel gesprochen. Denn wir beide sind so ein bisschen der Meinung, es kann sein, ich glaube, Superhelden-Fatigue, das wird in den nächsten Jahren so ein bisschen runtergehen. Man merkt ja auch, viele Marvel-Filme sind in den letzten Jahren ja auch nicht mehr so erfolgreich gewesen.
Überhaupt nicht, die sind voll abgedriftet. Ich meine, welche Marvel-Film hat als letztes Plus gemacht?
Guardians of the Galaxy 3, würde ich meinen.
Ja gut, ist doch richtig gut.
Genau. Nee, aber also sehr viele Filme sind gerade so irgendwie in den schwarzen Zahlen, ne? Also das ist wirklich nicht sonderlich erfolgreich. Und ich glaube tatsächlich, dass in der Zukunft so ein bisschen die Videospielverfilmungen überhand nehmen könnten. Was vielleicht, ich sag mal, aus der Historie nicht so gut ist, denn es gibt historisch gesehen sehr viele schlechte Videospielverfilmungen. Aber sowas wie The Last of Us-Serie, die wir letztes Jahr hatten, oder die Fallout-Serie, die wir dieses Jahr haben, die beweisen ja, dass wenn man die richtigen Leute ransetzt, vielleicht auch Leute, die sich ein bisschen mit den Spielen auskennen tatsächlich, es wäre vielleicht gar nicht so blöd, dann kann das gut funktionieren. Weil ich meine, Videospiele sind nicht ohne Grund so erfolgreich, gerade Storygames.
Ist ja das erfolgreichste Unterhaltungsmedium.
Genau, gerade Storygames, die sind nicht so erfolgreich, weil es einfach ein spielbarer Film ist, sondern weil die Geschichten an sich einfach auch wirklich zum Teil richtig geil sind. Und das kann man dann eben auch gut adaptieren. Und da bin ich gespannt, ob da eben in Zukunft vielleicht so ein bisschen das Umdenken kommt.
Selbst Nintendo ist ja gerade so auf den Grind. Die haben jetzt mal einen Film rausgebracht, der so für Fans ganz okay sein soll, aber für Außenstehende jetzt nicht so krass. Aber auch der The Legend of Zelda-Film, der Ende letzten Jahres angekündigt worden ist, dass der irgendwann kommen soll. Auch das ist ja das ein Zeichen, dass Nintendo auch versucht, sich nicht nur in der Gaming, sondern auch in der Filmszene zumindest einen kleinen Namen zu machen.
Genau, absolut.
In 10 Jahren gibt's denn das Nintendo Cinematic Universe.
Ja, genau.
Wobei, das wäre dann quasi einfach eine Videospielverfilmung von Super Smash Bros.
Aber hier tatsächlich ist ja auch, PlayStation hat ja mittlerweile ja auch eine eigene Produktionsfirma aufgemacht, PlayStation Productions, haben damit ja Gran Turismo produziert, der, finde ich, bis heute immer noch ein relativ guter Racing-Film ist, jetzt nicht überragend, aber ich finde, er hat so seine Momente. Dann haben die auch Uncharted produziert, ich weiß nicht, ich
bin immer so... Weil den fandest du besser als gedacht.
Genau, ich bin immer so zwiegespalten bei dem Film, weil als Uncharted-Film ist der Film völlig, völlig scheiße. Es hat nichts mit den Spielen zu tun. Der hat nicht diesen Abenteuer-Flair. Tom Holland ist einfach kein Nathan Drake. Mark Wahlberg ist kein Sully. So, das ist, als Uncharted gesehen, ist es völlig, völlig am Arsch. Ne? Aber der Film ist halt so eine, ich sag mal, so eine lustige Abenteuerkomödie irgendwie, die man sich durchaus mal anschauen kann, finde ich. Aber halt, sobald dieser Hintergedanke kommt, wow, okay, das basiert wirklich auf meinem Lieblings-Gaming-Franchise. Na gut, dann ist das vielleicht nichts, was man unbedingt enjoyen kann. Aber so als generell kann man da auf jeden Fall ja nicht so. Ne? Das ist schon in Ordnung.
Ja.
Ansonsten produziert tatsächlich PlayStation ja noch Days Gone, ne? Dieses Survival-Horror-Videospiel. Bin mal sehr gespannt, ich fand es sehr gut. Und Until Dawn soll auch verfilmt werden. Von David F. Sandberg. Also naja, ob da was Gutes rauskommt, ich weiß es nicht. Der Dude, der zum Beispiel unter den, ein paar von den Annabelle-Filmen steht oder den beiden Shazam-Filmen. Also ob da am Ende was Gutes rauskommt, keine Ahnung, wir werden es sehen.
Mal schauen.
Aber, wie gesagt, da wird auf jeden Fall in Zukunft einiges produziert. Genau, was wird. Genau, ja, also zurück zu Civil War. Wir hatten darüber eigentlich relativ wenig gesprochen, glaube ich, weil wir relativ schnell abgedriftet sind. Wie ich finde, ein sehr, sehr cooler Film. Und ich glaube, was der Film oder wo der Film so ein bisschen sein Budget eben kürzt, ist halt, es gibt viele Szenen, die im Auto spielen, viele Szenen, die in verschiedenen Häusern spielen. Also es sind viele Szenen, wo quasi das Set irgendwie dann nur ein, zwei Sachen sind, ne? Und dafür gibt es immer wieder Szenen, wenn die Kamera hochfährt und du ein zerstörtes New York siehst oder die Kamera hochfährt und du irgendwelche kaputten Autos an der Straßenecke liegen hast oder so, weißt du? Die sind dann halt immer, die ballern dann immer richtig rein, weil du dann wieder reingezogen wirst und ganz genau weißt, okay, scheiße. Und es gibt ja einige Szenen, ich sag nur Jesse Plemons, also ne, für dich vielleicht der Dude mit der pinken Brille, die ganz schön hart sind, Alter. Also an der Szene dachte ich mir, wirklich, an der Szene dachte ich mir, wow, der Film ist ja fantastisch. Die Szene fand ich so gut, einfach. Jesse Plemons ist ein super geiler Schauspieler. Aber fand ich, weißt du, das ist hier dieses typische, dieses, man weiß gar nicht, wer auf welcher Seite steht. Na, das hast du ja auch später, das hast du
Ja,
auch so ein
das
bisschen
sieht man die
früher,
ganze Zeit immer
genau,
wieder.
das hast du ja so ein bisschen früher auch dieses, wo die beiden sich, weißt du, wo die abgeschossen werden aus dem Haus und die beiden anderen da schießen und sagen, der hat keine Ahnung von was das ist. Der schießt auf uns, wir schießen auf ihn. So, weißt
Ja.
du, du hast gar nicht dieses, du hast gar nicht im Endeffekt diesen Durchblick, wer gehört jetzt eigentlich wozu und wer kämpft eigentlich für was. Aber das ist im Endeffekt auch egal, weil sich der Film im Endeffekt eigentlich darauf konzentriert, so ein bisschen über den Kriegsjournalismus zu sprechen. Und das finde ich ein unfassbar, unfassbar spannendes Thema,
Ja.
weil Kriegsjournalismus ist ja immer so ein bisschen, ich sag mal, erstmal natürlich für die Person natürlich ultra hart. Du musst in ein Kriegsgebiet reisen, am besten an die vorderste Front, weil sonst bekommst du da nichts, was irgendwie Schauwerte hat, ne? Und dann musst du quasi eben dabei sein, wenn irgendwelche Leute abgeschossen werden und versuchen, irgendwie das einzufangen. Gleichzeitig hat es irgendwie diesen ethischen Aspekt, so, wie kann man als Mensch, und das musst du als Journalist ja, aber wie kann man als Mensch
Ja.
irgendwie tatenlos daneben stehen, während solche furchtbaren Sachen passieren und dann sogar noch die Kamera drauf halten, ne? Also, das ist ja immer so dieser Zwiespalt, den du irgendwie beim Kriegsjournalismus hast. Irgendwie willst du das ja auch sehen. Also du willst ja irgendwie, dass die Nachricht irgendwie in die Welt getragen wird. Aber gleichzeitig ist immer die Frage, wow, okay, also, weißt du, so, könnte ich das, könnte ich einfach zusehen und abfotografieren, während irgendjemand hingerichtet wird oder irgendwas anderes passiert? Das ist halt hart. Und gleichzeitig begibst du dich eben, wie gesagt, in diese krasse Gefahr und das halt nur für ein, zwei Bilder, mit denen du am Ende rauskommst. Das ist halt, das ist ein unfassbar krasser Job und der wird eben hier gezeigt, quasi im Endeffekt auch so ein bisschen gezeichnet als im Heimatland, ne? Im eigenen Land, da, wo du dich eben bis jetzt immer zurückziehen konntest, aus dem Kriegsgebiet wiederkommen bist und in Sicherheit warst, bist du jetzt eben dort im Bürgerkrieg und versuchst eben das irgendwie einzufangen. Das fand ich ultra, ultra spannend. Also es gibt richtig, richtig spannende Szenen, wie gesagt, es gibt zum Beispiel am Ende, wenn die in Washington DC sind.
Ja.
Das sieht unfassbar gut aus. Unfassbar gut. Riesige Sets. Wenn die schießen, man merkt wirklich, die haben wirklich mit echten Waffen geschossen, weil das kannst du nicht so faken. Das hört sich unfassbar gut an. Na, so ein bisschen wie eben bei Heat dann auch, wenn die mit echten
Ja,
Waffen
ich musste
schießen.
ge ich also als ich die Schüsse gehört habe, ich musste direkt an Heat
Ja.
denken, weil sich
Genau.
das genauso geil angehört hat.
Dann natürlich das Mündungsfeuer, was du vorne siehst, es sieht einfach unfassbar gut aus.
Ja, das sieht
Und
wirklich
davon hätte ich
richtig
gerne mehr
geil aus.
gesehen. Sowieso generell kann man sagen, der Film ist vielleicht eine halbe Stunde zu kurz irgendwie. Also ich finde, man.
Der ist viel zu kurz. Ich dachte mir auch,
Genau.
der ist mindestens irgendwie 2,5 Stunden lang,
Ist nicht mal 2 Stunden
aber
lang. Ist ja 109 Minuten lang gerade mal. Also 11 Minuten kürzer nur, ich weiß, aber sind nicht mal 2 Stunden. Und gerade wenn man dann irgendwie Abspannen so mit einberechnet. Also das fand ich auch komisch, weil ich finde, gerade das in Washington DC, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Das war richtig gut inszeniert, das war richtig klamm inszeniert. Gerade wenn zum Beispiel du bist unten, also ich fand es schon stark mit diesen Kamerafahrten, aber wenn du unten in diesen Häuserschluchten bist, weißt du, überall wird gekämpft, du hast keine Ahnung, wer ist jetzt wer, wer gehört zur Western Front und wer gehört da zum amerikanischen Präsidenten, keine Ahnung. Die schießen einfach gegeneinander und dann hast du immer diese Szenen, weißt du, du hörst die ganze Zeit die Schüsse und dann hast du diese kurzen, leisen Szenen, wenn sie zum Beispiel diese Fotos schießt in Schwarz-Weiß, weißt du? Das fand ich
Ja.
so geil inszeniert und davon hätte ich wirklich gerne mehr gesehen. Sodass man am Ende sagen kann, ja, es gibt vielleicht ein paar Charakterentwicklungen, die ganz am Ende so ein bisschen, ich sag mal, es sind schon Charakterentwicklungen, die man erzählen kann. Ich glaube, gerade wenn der Film eine halbe Stunde länger geht, dann ist es vielleicht sogar noch mehr nachvollziehbar. In dem Fall ist es halt sehr schnell, weil der Film eben so kurz ist. Wahrscheinlich auch dem Budget zu trotz, ja, ich denke mal.
Ich glaube, hätte man mehr Budget gehabt, so 10 Millionen mehr, dann hätte der Film bestimmt auch
das,
so
das glaube ich nämlich auch.
20, 30 Minuten ja, länger
sein. Ich glaube nämlich auch, dass man da eben einfach gesagt hat, ja, ey, geht halt eben nicht so lang. Ne? Und da gibt es eben einige Szenen, die den Film vielleicht so an einigen Stellen ein bisschen runterziehen. Aber im Endeffekt, der Film hat fantastische Schauwerte. Das Setting ist leider, muss man ja wohl sagen, etwas, was nicht ganz unrealistisch ist. Gerade in den USA, wo ja wirklich gerade, also ich meine, in allen Teilen Europas und gerade, wenn man irgendwie nach Frankreich, Italien oder so schaut, ne, die, ich sag mal, oder Niederlande, also sehr, sehr schöne Rechtifizierung, wie man das vielleicht sagen kann. Aber gerade in den USA hast du ja wirklich gerade, boah, da hast du zwei Fronten, die aufeinander knallen und wirklich keinen Millimeter nachgeben. Ne? Das heißt also an sich auch eine Prämisse, die eventuell gar nicht mal so unrealistisch ist, auch wenn wir natürlich alle hoffen, dass das nicht so weit kommt. Nee. Aber am Ende wirklich ein sehr spannender Film, der eben, und das finde ich, so cool, sehr, ja, sehr geil in diesen, ich sag mal, in diesen Job reingeht. Ne? Also das ist vielleicht noch, ich glaube, die einzige Sache, die man da vielleicht sagen kann, ist, der Titel und die Trailer sind vielleicht relativ schwer gewählt für diesen Film. Ne? Man geht mit der Prämisse rein, man sieht jetzt hier einen Film, der sich eben um diesen Bürgerkrieg dreht und man sieht eben davon viel. Aber im Endeffekt ist es eben diese, ne, diese intime Geschichte von diesen vier Journalisten, die eben versuchen in dieser Welt irgendwie ihren Job, aber auch irgendwie die ihren Job zu machen, aber irgendwie die Menschlichkeit auch nicht zu verlieren, gerade was dann am Ende des Filmes so ein bisschen zum Thema wird. Und das fand ich super stark, aber wie gesagt, ja, vielleicht kommt man eben nicht darauf, also, ihr habt es hier gehört, ne, es ist eben kein Film, der jetzt hier 109 Minuten lang die ganze Zeit den Krieg zeigt, aber der wirklich, wenn er die großen Bilder aufmacht und wenn er zeigt, in was für ein Setting er ist, dann finde ich den wirklich fantastisch. Und ich frage mich wirklich, wie die das zum Teil gemacht haben, das sieht so gut aus, manche Sets, die wir hatten, Wahnsinn.
Aber ja, also da gibt es wirklich einige Szenen, wo ich mir dachte, wie kann man das mit 50 Millionen schaffen und mit 300 Millionen nicht? Aber
Und ich dachte ich dachte noch, es wären 60 Millionen. Eigene. Und selbst mit 60 Millionen wäre das ja krass gewesen. Aber dann gucke ich nach dem Film und sehe 50 Millionen und denke mir, was ist denn das?
Das ist pervers.
Na gut, ich glaube, wir haben ja gesagt, 30, 40 Minuten. Wir sind jetzt bei 42 Minuten sogar. Also super krank in der Zeit. Das ist ja dann doch irgendwie, man verquatscht sich dann wieder so, ne? Und dann geht das doch irgendwie ganz schnell. Aber, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen möchtest? Vielleicht ja, dass wir...
Und den fand ich besser, als ich eigentlich erwartet
hatte. Stimmt, ja, den habe ich auch gesehen. Du hast einen 4,5
gegeben. Irgendwie, keine Ahnung, ich bin irgendwie wahrscheinlich auch durch dich so ein bisschen beeinflusst worden, dass Oppenheimer eigentlich echt kein guter Film ist, aber ich habe den, wie gesagt, nochmal gesehen mit meiner Mutter zusammen und ich fand den immer noch richtig, richtig gut. Also ich habe den immer noch 4,5 Sterne gegeben und ja, ich finde, dass mir die Zeitsprung ist verwirrend, wenn man es nicht direkt versteht, dass Charaktere immer wieder rein und rausgeworfen werden, ist denn vor allem gegen Ende bei diesem, ja okay, ne, bei der Anhörung wirklich teilweise verwirrend, dass man dann gar nicht, dass man dann total durcheinander kommt, wer ist jetzt wer. Aber abseits davon fand ich ihn immer noch super. Also der hat mir immer noch richtig, richtig gut gefallen. Und 4 Sterne kann ich verstehen. Vielleicht ein kleinen Tick zu hart, aber ich bin immer noch bei 4,5. Ich finde, es ist immer noch ein unfassbar guter Film. Und ich glaube tatsächlich, das ist einfach so dein persönlicher Konflikt mit Christopher Nolan, der dir den Film so ein bisschen...
Ja, ich bin ja mal sehr gespannt.
Ich glaube, es liegt wirklich einfach an der Machart des Films. Oder an der Machart, wie Nolan generell Filme macht.
Ja, also es liegt so 100% sogar an der Machart des Films. Das ist ja auch das, warum ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum Christopher Nolan dafür die besten Regie-Award bekommt. Weil ich eben finde, seine Regie macht diesen Film eben zum Teil irgendwie kaputt. So, ich finde, wenn du den Film straight up durcherzählst, dann ist es ja wirklich eine coole Prämisse und dann hast du da wirklich coole Bilder. Du hast eine wirklich spannende Geschichte, wo du zwar natürlich irgendwie ein Outcome kennst, aber ja auch nicht alles drumherum. Aber durch diese verwinkelte Geschichte, dass du immer wieder Pass Forward springst und immer wieder in den Zeitebenen, das ist dieses, Digga, ich verstehe das immer überhaupt nicht, warum man da wirklich so Ich verstehe es nicht, Mann. Wieso kann man nicht einfach mal einen Film normal. Ich meine, das hat er mit Dark Knight ja auch geschafft. Da hat er ja auch nicht irgendwie die ganzen Zeitebenen reingewurstelt. Und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach irgendwann mal auf die Idee kommt, okay, nicht jeder Film braucht dieses scheiß Verkapselte. Ja, und das fuckt mich irgendwie so ein bisschen ab. Aber ich bin mal gespannt, wie ich den Film finden werde, wenn ich ihn nochmal schaue, auch wenn ich da echt keine Lust habe. Aber irgendwann wird es soweit
Du
sein.
wirst ihn dann wahrscheinlich sogar noch mal schlechter bewerten, kann ich mir vorstellen, weil du einfach mittlerweile so voreingenommen in den Film reingehst.
Naja, gut, wenn ich den Film wieder gucke, dann werde ich danach ja die richtige, ne? Ich meine, du hast den Film ja auch voreingenommen gesehen und fand ihn am Ende dann besser, als du dachtest. Das ist ja durchaus was, was Filme machen können. Genau, aber ich glaube, im Grunde kann man wohl sagen, dass wir fertig sind. Auch wenn man vielleicht ankündigen kann, in den nächsten Wochen würde es mal wieder eine Gaming-Folge geben. Kurt und ich sind gerade dabei, Halo zu spielen. Heißt also.
Dann soll ich mir das aber auch mal wieder. Haben Sie jetzt schon seit einer Woche nicht mehr gespielt?
Ja, heißt also, aber, ne? In den nächsten Wochen würde es irgendwann dann mal einen Podcast zu diesem Franchise geben.
Wäre schön.
Ansonsten glaube ich, haben wir heute alles abgeklärt. Wie gesagt, nächste Woche Lethal Weapon. Darauf könnt ihr euch freuen. Ist ja eines meiner Lieblings-Franchises, eine meiner Lieblingsreihen. Deswegen habe ich da sehr viel Lust drüber zu reden. Werde mir die vielleicht bis dahin auch wieder mal anschauen. Aber, ne? 45 Minuten, ich denke mal, damit kann man leben. Heute mal eine kürzere Folge. Aber
Nicht
ja.
meine Top-List.
Stimmt, ja. Wenn du eine Topless hast, dann hau sie raus.
Ja, du hast hier gestern, nee, nicht
Schön, jetzt
gestern,
habe ich schon
denn
abmoderiert, dann geht hier weiter. Schön.
gerade gesagt, eins meiner Lieblingsgenre und dann hau mal deine fünf Lieblingsgenre raus. Nee,
Das
deine
hatten wir
fünf
schon.
Lieblingsfranchise.
Also Lieblingsfranchises. Boah, ey, das ist wieder so ein Scheiß, ne? Lieblingsfranchise. Also es ist halt, keine Ahnung, es ist natürlich was. Lieblingsfranchises, da werde ich sicherlich wieder irgendwas außen vor lassen. Und die Frage ist halt irgendwie, keine, also klar ist Indiana Jones ein Franchise, ist ein Franchise, es gibt mehrere Filme, es gibt davon Actionfiguren, es gibt, ne? Und klar ist auch, keine Ahnung, im Endeffekt ist es ist so, ja, ich glaube, die große Frage ist halt, ab wann ist halt was ein Franchise, ne? Es wird ja
Schwingen,
zum, es wird ja zum
sobald.
Franchise, wenn du quasi drumherum Sachen verkaufst. Also wenn quasi nicht nur die Filme da stehen, sondern vielleicht
Na
sogar
gut,
eine
dann sagen
Serie
wir halt
entsteht, wenn.
Lieblingsfilmtrilogie.
Also okay, ja gut, Lieblingsfilmtrilogie ist ja dann nochmal viel einfacher. Oder was heißt einfacher, aber dann komme ich eher ran. Indiana Jones kommt offensichtlich darauf. Ich glaube, das
Aber
sollte
das ist
jetzt
doch
nicht
keine
allzu überraschend
Trilogie,
sein.
Lasse. Dann geht es einfach weg.
Genau, nee, gut, Sache ist, kann ich dann Star Wars nennen, die Originaltrilogie? Ich
Ja,
hoffe mal.
natürlich.
Also Indiana Jones Originaltrilogie, Star Wars Originaltrilogie. Ich hätte die, ich hätte auch, also Herr der Ringe logischerweise, nicht,
Ja,
dass das hier vielleicht zu
natürlich,
kurz kommt.
Klassiker.
Ich weiß nicht, ob ich mit der Pate-Trilogie gehen soll. Obwohl ich muss mit der Pate-Trilogie gehen. Also logischerweise, die Pate-Trilogie kommt eben auch dazu.
Okay.
Und dann ist es natürlich relativ schwer. Man könnte zum Beispiel die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi nennen, wie ich finde,
Oder
wirklich.
vielleicht so eine Trilogie, wo so ein Junge mit so einem DeLorean
Habe ich
so
den noch
durch
nicht
die
genannt?
Gegend
Ja gut, dann ist
fährt.
es Back to the Future. Ich
Ja.
bin halt von oben bis unten in meinen Collections reingegangen und ganz oben ist Back to the Future. Ich war mir relativ sicher, dass ich schon genannt habe, aber gut, dann bin ich jetzt bei 5. Ja, ansonsten glaube ich, kannst du die Dark Knight Trilogie nennen. Ich hätte zum Beispiel auch die Stirb langsam Trilogie nennen können. Also die ersten drei Filme sind wirklich gut. Du hättest, ja, vielleicht die Jack Ryan Trilogie nennen können. Man hätte im Endeffekt irgendwie über die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi reden können, oder über die, ja, Mission Impossible kannst du dann nicht mehr Trilogie nennen, also das ist dann
Nee,
vielleicht ein bisschen zu
absolut
hoch
nicht.
gestochen. Aber ich
Ich würde
glaube,
halt.
es gibt einige Trilogien, die man nennen kann, ich glaube aber, ich
Ja,
bin ungefähr
ja.
mit dem Besten gegangen, glaube ich, da bin ich
Also,
zufrieden.
ich, bei mir ganz klar: Star Wars Original, Back to the Future, Herr der Ringe. Ja, gut, Dolle Trilogie kann man ja nicht so wirklich nennen. Dann sage ich noch The Dark Knight und Indiana Jones. Wobei ich würde Indiana Jones die Trilogie nochmal vor The Dark Knight Trilogie stellen.
Ja, ich habe tatsächlich auch gerade, ich habe natürlich auch gerade, während ich rausgesucht habe, natürlich die Dollar-Trilogie gesehen. Man könnte natürlich mit der Dollar-Trilogie oder mit der Amerika-Trilogie gehen, na? Aber ich finde, Naja, das Wort Trilogie ist dort eben dann, also bei der Dollar-Trilogie ist es eben, weil es mit den gleichen Schauspielern, mit den, ne, quasi im gleichen Setting ist. Aber eben auch, weil, ich sag mal, eine Trilogie umfasst immer ein Fassungsvermögen des Regisseurs Sergio Leone, ne? Eine Schaffensperiode irgendwie. So ist es ne, du hast eben die Dollar-Trilogie, die sich eben mit diesem ruchlosen Italo-Western auseinandersetzt, dann hast du die Amerika-Trilogie, die sich eben viel mehr eben um die Dekonstruktion dieser Genres auseinandersetzt. Aber ich finde da, also man spricht natürlich von den Trilogien, ne? Aber es
Klar,
ist
aber
eben
es sind halt
keine
nicht so richtig
zusammenhängende
Trilogien.
Trilogie, es ist keine wirkliche Trilogie. Die Filme haben an sich nichts miteinander zu tun. Und auch wenn man sich irgendwie immer wieder zusammenspringen kann, ja, ist nun mal nicht so. Gerade wenn mir Leute erzählen, ja, aber also wenn man das so möchte, dann ist The Good, The Bad and The Ugly ist dann das Prequel zu den anderen Filmen. Digga, wenn du das wirklich erzählen möchtest, dann ist ja im ersten Film rein theoretisch ja Angel Eyes, also Lee Van Cleef, schon tot. Was soll er dann in For a Few Dollars More sein? Soll er dann ein Geist sein oder was? Also die haben nichts miteinander zu tun. Ne? Ist mit den gleichen Schauspielern, hat eben, ich sag mal, so um die gleichen Themen spannen sich die Filme, aber im Grunde hat das nichts miteinander zu tun. Deswegen finde ich es da mal relativ schwer von der Trilogie. Also es ist eine Trilogie, aber es ist eben keine zusammenhängende Filmtrilogie und von daher würde ich das jetzt an der Stelle nicht nennen. Ist genauso, wenn ich sagen würde, die John Woo Trilogie. Weißt du, keine Ahnung, Bullet in the Head, Hardboiled und The Killer oder sowas. So,
Die
ja.
wäre dann natürlich auf Platz 1.
Logisch, nee, aber also die Filme haben nichts miteinander zu tun. So, also was soll das? Also, das macht keinen Sinn. Von daher glaube ich, hat man da auf jeden Fall die richtigen getroffen. Na gut, jetzt, ich wollte ja gerade eben schon abmoderieren, aber jetzt ist es tatsächlich
Jetzt
soweit.
ist es soweit.
Keine Anwände mehr, Kurt? Sehr gut. Dann,
Ich wollte jetzt eigentlich noch ein Zwischenthema
Scheiße. Ja
aufmachen.
gut, dann sind wir jetzt schon bei 51 Minuten. Also kann man
Ist
quasi, eigentlich hätten wir die
CG.
Ankündigung von Anfang an auch
Ja.
rausnehmen können.
Ist CGI ein Fluch oder ein Segen für die Filmindustrie? Nein, dann jetzt fangen wir an.
Weder noch. Also, das Ding
Das war
ist.
ein Joke, wir
Nein,
müssen jetzt nicht.
Real Talk, ganz kurz vielleicht. Ich glaube, was viele Leute, so CGI wird ja immer sehr, sehr verteufelt, aber ist es im Endeffekt nicht. Ne? CGI ist eine coole Ergänzung. Ne? Also gerade wenn man so Filme wie Herr der Ringe sieht, wo eben so ein bisschen CGI eingesetzt wird, wenn zum Beispiel eben irgendwelche die großen Armeen aufeinander zulaufen oder unser
Oder auch
Liebe.
Jurassic Park, der T-Rex ist
Genau,
ja auch CGI und das
richtig.
sieht ja unfassbar geil
Also,
aus.
beziehungsweise CGI oder Mechatronic ist ja nicht nur CGI, aber wenn er zum Beispiel hinterherläuft und so.
CGI erweitert.
Genau. Und das sieht fantastisch aus. Wenn du eben das echte Bild mit CGI erweiterst, wie bei Creator letztes Jahr, dann sieht es meistens richtig gut aus. Wenn du aber dich vor eine LCD-Wand setzt oder vor eine Greenscreen und da eben hinten komplett alles künstlich machst, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht so gut aussieht. Vor allen Dingen, wenn du dann nicht ein Studio hast, wie ILM, sondern halt tausend Studios in tausend verschiedenen Ländern, die halt alle drei, vier verschiedene Shots machen, dann passt das im Endeffekt nicht so gut zusammen. So, und das ist, glaube ich, dann. Das ist dann das Schlusswort zum Sonntag. Wenn
Sehr
euch
schön.
die Folge hier gefallen hat, dann lasst uns natürlich eine positive Bewertung da. Schaut gerne nächste Woche vorbei, wenn wir unter anderem über Lethal Weapon sprechen, aber natürlich nicht nur, dann bis dahin werden wir wohl nochmal den einen oder anderen Film gesehen haben.
Ich versuche es zumindest.
Und ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann hoffentlich oder hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao!